Radio Rebell Podcast. Aufgenommen am 7. Juni 2023. Thema und Überschrift: Teil 2 der Tina Turner Hommage. Das ist die Stimme einer der berühmtesten Rocksängerinnen aller Zeiten. Was sie hier singt, ist ihr in gewisser Weise und in bestimmten Situationen wichtiger als jeder ihrer großen Welthits. Dies ist ein meditativer Chant. Dies ist ein buddhistisches Gebet, ein spirituelles Chanting. Im Gegensatz zum Singen, zum Beispiel auf der Bühne, geht es beim Chanting nicht um musikalische Perfektion oder Kunst, erst recht nicht um eine leistungsorientierte Performance, sondern darum, durch länger andauerndes Wiederholen und durch die Konzentration auf den Chant eine gesundheitsfördernde, spirituelle und transzendierende Wirkung zu entfalten. Davon war die Sängerin dieses Chants zutiefst überzeugt. In ihren letzten Lebensjahren sang sie keine Rocksongs mehr. Dagegen pflegte sie das Chanten von buddhistischen Gebeten und Mantren als spirituelle Praxis. Die Stimme, die gerade zu hören war und in dieser folgenden Stunde noch sehr häufig zu hören sein wird, war natürlich die Stimme von Tina Turner. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit dem zweiten Teil der Würdigung von Tina Turner, der Ausnahmesängerin, die am 24. Mai im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit gestorben ist. Die englische Ausgabe der Zeitschrift Vogue veröffentlichte wenige Wochen vor ihrem Tod eines der letzten Interviews mit Tina Turner. Darin sagte sie, dass sie ihren Ruhestand genießen würde, den sie sich mit 83 wohl auch verdient habe. Auf die Frage, was für sie der Sinn des Lebens sei, antwortete sie: Vielleicht ist das die Antwort, vorwärts gehen, loslassen und versuchen, das Leben mit Liebe zu füllen. Das sei es, wo sie jetzt stehen würde, und dafür sei sie sehr dankbar. Dankbar sind auch ihre Fans für die vielen großen Songs, die sie hinterlassen hat. Bereits eine Woche nach ihrem Tod waren 3 ihrer Alben wieder in die Charts eingezogen. Ihre Soloalben Simply the Best, Break Every Rule und All the Best stehen in Deutschland bereits in den Top 50 mit Tendenz nach oben. Und bereits wenige Tage nach ihrem Tod setzte eine Flut von Tribute-Songs zu Ehren von Tina Turner ein, mehr oder minder gelungene Tribute-Songs, die in den sozialen Medien hochgeladen und gepostet wurden. Coldplay zum Beispiel spielten auf ihrer aktuell laufenden Welttournee Music of the Spheres unter anderem in Barcelona und Manchester eine spontane Coverversion von What's Love Got to Do With It, Tina Turners populärstem Song. Alleine von diesem Song wurden in den letzten Tagen unzählige Tribute-Versionen auf YouTube hochgeladen, um hier nur 3 Tribute-Neufassungen kurz anzuspielen. Der britische Popsänger Edward Griffith postete seine Neufassung am 27. Mai. You must understand, though the touch of your hand makes my pulse react. That's it, only the thrill of boy meeting girl, opposites attract, it's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. What's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Das britische Duo Laura Wyatt und David Brown postete ihre Tribute-Fassung am 6. Juni. It's only the thrill of boy meeting girl. Opposites attract, it's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than that. Whoa, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Und die 15 Jahre junge texanische Sängerin Alina Loren aus Houston postete ihre Tribute-Fassung am 7. Juni. There's a phrase that fits, but whatever the reason you do it for me. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Eine außergewöhnliche, originelle Tribute-Fassung von What's Love Got to Do With It spielte die großartige Gitarristin und Singer-Songwriterin Madison Cunningham live in der Howard Stern Show am 6. Juni 2023. Understand how the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. Well, it's physical. Oh, you must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? Got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Got to do with it? Zu Ehren der verstorbenen Tina Turner werden derzeit unzählige Tribute-Songs auf YouTube hochgeladen. Eine wunderschöne, originelle Tribute-Neufassung von What's Love Got to Do With It stammt von Madison Cunningham, live aufgenommen am 6. Juni. Und schon gibt es findige Tüftler, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz neue Musik von Tina Turner produzieren. Ein Musiker, der sich Musicbox 27 nennt, hat gerade ein Duett zwischen Tina Turner und Whitney Houston veröffentlicht. Ein Duett, das in der Realität niemals stattgefunden hat, aber mit Hilfe des KI-Programms OpenAI Jukebox erstellt wurde. Der Soul-Sänger Al Green hatte den Song Let's Stay Together 1971 geschrieben und 1972 selbst veröffentlicht. Tina Turner coverte den Song für ihr Erfolgsalbum Private Dancer von 1984. Und jetzt sorgt eine KI-gestützte Bearbeitung des Tina Turner-Covers dafür, dass sie im Duett mit Whitney Houston zu hören ist, die den Song tatsächlich niemals selbst aufgenommen hat. Let me say, since, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Oh, to Zwei große verstorbene Sängerinnen virtuell vereint. Tina Turner hat diesen Song Let's Stay Together niemals mit Whitney Houston zusammen gesungen. KI macht es möglich. Tina Turner ist tot und wird zum fiktiven Leben erweckt mit Hilfe von Virtual Reality und künstlicher Intelligenz. Kurz nach ihrem Tod setzte die Flut der KI-generierten Fake-Songs ein. Michael Jackson singt im Duett mit Tina Turner We Don't Need Another Hero, You're Simply the Best, Private Dancer und Golden Eye. Tina Turners Live-Aufnahme des David Bowie-Songs Cat People wird mit Hilfe von KI remastered. Tina Turner singt im Duett mit Kim Carnes, Lana Del Rey, mit Rihanna und so weiter. Alles gefaked, hat in der Realität nie stattgefunden. Die aktuellste KI-basierte Klanggestaltung mit Tina Turners Stimme ist diese Bearbeitung der Originalaufnahme Stand By Me von Ben E. King, aber mit dem Klang von Tina Turners Stimme. Das ist klangtechnisch alles noch nicht sonderlich gut gemacht. Beim genauen Hinhören erkennt man, dass hier mit Tina Turners Stimme oder den hinzuaddierten Stimmen der anderen Künstler etwas nicht stimmt. Aber diese KI-Tools, sie werden immer besser. Und in absehbarer Zeit wird man nicht mehr unterscheiden können, ob man die echte Stimme von Tina Turner hört oder eine von KI generierte Fake-Stimme. Ein anonymer Produzent brüstet sich bereits damit, bald ein komplettes neues Album von Tina Turner mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellen zu können. Ein Duett, das tatsächlich stattfand und live aufgezeichnet wurde, war ein Medley-Duett zwischen Tina Turner und Cher, aufgezeichnet in der Sonny & Cher Show vom 11. März 1977. Es war Tina Turners erster TV-Auftritt nach der Scheidung von ihrem gewalttätigen Ehemann Ike Turner. Yeah! Yeah! eine rare Aufnahme. Tina Turner live im März 1977 mit einem Medley, das sie gemeinsam mit Cher gesungen hat. Das war damals eine extrem schwere Zeit für Tina Turner. Jahrelang hatte sie unter dem Jähzorn ihres gewalttätigen, drogenabhängigen Ehemanns Ike Turner gelitten. Schon in der Hochzeitsnacht 1962 hatte er sie gedemütigt und gezwungen, mit ihm eine Sexshow in einem Bordell anzuschauen. Im Verlaufe der Horror-Ehe hatte er sie immer wieder misshandelt und erniedrigt. Bei einer seiner Tobsuchtsanfälle brach er ihr die Nase und den Kiefer. Warum sie ihn damals nicht verlassen habe, wurde sie gefragt. Ihre Antwort lautete, bei der Heirat habe sie ihm das Versprechen geben müssen, dass sie ihn niemals verlassen werde. Daran fühlte sie sich gebunden, trotz all der physischen und psychischen Verletzungen, die Ike ihr zufügte. 1968 versuchte Tina Turner, sich das Leben zu nehmen, aber die Dosis Schlaftabletten war nicht hoch genug, sie überlebte. An Ikes brutalem Verhalten ihr gegenüber änderte sich nichts. 1976 gelang es ihr, während er schlief, das Tourhotel in Dallas, Texas zu verlassen und zu fliehen. Ike suchte nach ihr und verfolgte sie. Sie musste sich bei der befreundeten Familie wochenlang verstecken und hatte Angst um ihr Leben. In seiner Autobiografie verschwieg Ike Turner seine Gewaltausbrüche und schrieb verharmlosend, »Natürlich, ich habe Tina hin und wieder eine verpasst. Wir hatten Streitereien und es gab einige Male, wo ich sie schlug, ohne darüber nachzudenken. Aber ich habe sie nie verprügelt.« Zitat Ende. Er hatte ihr nur die Nase und den Kiefer gebrochen, aber niemals verprügelt. Erst 1978 wurde die Ehe geschieden. Tina Turner verzichtete auf alle Ansprüche ihrem Ex-Mann gegenüber und war damit pleite. Ike Turner war der Macher, der Inhaber des Unternehmens Ike & Tina Turner. Er war der Bandleader, der alle Fäden in der Hand hatte und alle Kontakte zu Veranstaltern und Plattenfirmen. Tina Turner war plötzlich ein Niemand. Veranstalter verklagten sie auf Schadensersatz, weil sie sich weigerte, weiterhin mit Ike Turner auf die Bühne zu gehen und dessen Verträge zu erfüllen. Ike Turner, der behauptete, er sei 14 Mal verheiratet gewesen, starb 2007 im Alter von 76 Jahren an einer Überdosis Kokain. 1989 war er wegen Drogenbesitz zu einer 4-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Erst spät in seinem Leben wurde eine bipolare Störung diagnostiziert. Nach dem Ende ihrer Horror-Ehe mit Ike musste die mittellose Tina Turner tingeln, trat bei Hochzeiten und in kleineren Clubs auf und lebte zeitweise von Essensmarken. Die musikalische Zusammenarbeit mit Ike im Duo Ike und Tina Turner war allerdings sehr erfolgreich, musikalisch gelungen und kommerziell einträglich. Zu ihren größten Hits zählt der Song Proud Mary, geschrieben 1968 von John Fogerty für seine Band Creedence Clearwater Revival. Im Text geht es um einen Schaufelraddampfer namens Proud Mary, der den Mississippi befuhr. Die Version von Ike und Tina Turner unterscheidet sich erheblich vom Originalsong von CCR, steigert sich dynamisch von easy bis rough und ist klanglich im Rhythm and Blues verortet. Die Fassung von Ike und Tina Turner erschien 1970 und erreichte Platz 4 in den US-Billboard-Charts. Tina Turner ist die Zeremonienmeisterin und eindeutig das musikalische Zentrum dieser Aufnahme.
You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city. Working for my man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worrying about
swing wide open. Big wheel keep on turning. Ooh, the proud Mary keep on burning. And we're rolling,
rolling,
rolling, yeah,
rolling,
rolling on the river,
rolling on the river.
Cleaned a lot of plates in Memphis,
and I
pumped a lot of tang down in New Orleans. But I never saw the good side of the city until I hitched the ride on the riverboat queen.
Know the
big wheel keep on turning. Ooh, the primary keep on burning. And we're rolling,
rolling,
rolling, yeah,
rolling,
rolling on the river.
Rolling on the river.
We're rolling,
rolling.
Rolling,
rolling
on a river,
rolling on the
river. All right, now I'm rolling, yeah, rolling, rolling on the river.
Give me one more time.
Rolling, yeah, rolling,
woo,
rolling on the river, rolling, rolling, rolling.
Proud Mary von Ike und Tina Turner ist ein Klassiker der Rockgeschichte. Und Tina Turner war das zentrale Ereignis dieses Songs mit ihrer Power, ihrer Wildheit, ihrer ekstatischen Stimme, in der alle Vokalelemente aus Blues, Soul und Rock auf wundersame und ideale Weise miteinander verschmolzen. Bis heute wird sie mit diesem Song identifiziert und sie bleibt im Gedächtnis als Proud Tina. Ike Turner wusste, was er an seiner Frau Tina hatte. Er selbst war ein guter, aber kein überragender Musiker und Gitarrist. Und als Sänger kam er nicht über gutes Background-Niveau hinaus. Natürlich wusste er auch, dass Tina der vokale Star der Ike und Tina Turner Revue war, wollte es aber nicht wahrhaben und unterdrückte und tyrannisierte seine Frontfrau immer wieder. Wie narzisstisch er war, zeigt sich auch daran, dass er, Ike, seine drei Chorsängerinnen I-Cats nannte. Und dazu passt auch die Geschichte des Songs River Deep Mountain High. Im Frühjahr 1965 hatte sich der Wall of Sound-Produzent Phil Spector, ebenfalls ein Narzisst von besonderen Gnaden, in den Kopf gesetzt, Tina Turner für seine Songaufnahme von River Deep Mountain High zu engagieren. Ike Turner, der für diese Aufnahme des Songs nicht gebraucht wurde, wollte aber unbedingt die Kontrolle behalten und konnte nur mit einer Zahlung von $20,000 dazu bewogen werden, sich vom Studio fernzuhalten und sich völlig aus der Aufnahme herauszuhalten. Der Song war also im Grunde eine Soloaufnahme von Tina Turner, erschien aber dann doch unter dem bekannten Duonamen Ike und Tina Turner, obwohl weder Ike Turner noch seine Band, wie gesagt, irgendetwas mit der Songaufnahme zu tun hatten. Obwohl die Single nur in England, nicht aber in den USA, ein Top-Hit wurde, gilt River Deep Mountain High als ein Meilenstein des Pop in der Verschmelzung von schwarzem Soul und weißem Pop. Wegen der attraktiven Wall of Sound-Produktion von Phil Spector und wegen der umwerfenden High-Energy-Stimme von Tina Turner.
When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown, and it gets grown. Yeah.
Die Single River Deep Mountain High erschien als Kooperation von Sängerin Tina Turner und Produzent Phil Spector im Mai 1966 und belegte in England Platz 3, in Holland Platz 9 und in Spanien Platz 1. Doch im wichtigen US-Markt kam die Single über Platz 88 nicht hinaus, was den frustrierten Phil Spector veranlasste, sich für 2 Jahre aus dem Musikbusiness zurückzuziehen. Warum der Song in den USA floppte, dazu hatte Ike Turner, der an der Produktion nicht beteiligt sein durfte, seine eigene Meinung. Und natürlich verpackte er in seinem Statement einen Seitenhieb gegen seine Frau Tina. Er sagte, hätte Phil die Platte veröffentlicht und den Namen einer anderen Sängerin draufgeschrieben, wäre sie ein großer Hit geworden. Aber weil Tina Turners Name draufstand, stuften die weißen Sender sie als R&B-Platte ein und wollten sie nicht spielen. Die weißen Sender sagten, sie sei zu schwarz, die schwarzen Sender sagten, sie sei zu weiß. Also hatte diese Platte kein Zuhause. Zitat Ende. Tatsächlich stand auf der Platte aber nicht Tina Turners Namen drauf, sondern auch seiner. Denn die Single wurde ja unter Ike und Tina Turner veröffentlicht, obwohl er an der Aufnahme, wie gesagt, in keiner Weise beteiligt war. Ganz anders beim Song Nutbush City Limits, der zu einer der populärsten Songs von Ike und Tina Turner aufstieg und im Erscheinungsjahr 1973 zu den internationalen Top-Hits des Jahres zählte. Der Song sei von Tina Turner geschrieben worden, ist in vielen Nachruf-Publikationen zu lesen. Das ist aber nur zur Hälfte richtig. Tina Turner schrieb den weitaus überwiegenden Teil des Songtextes zu einem Instrumentaltitel von Ike Turner. Dass die Autorencredits komplett Tina Turner zugeschrieben worden waren, übrigens vom Komponisten Ike selbst, lag an den damaligen Steuerproblemen von Ike Turner. Weil er mit Steuernachforderungen säumig war und gerade höchst knapp bei Kasse war, musste er befürchten, dass alle Tantiemen dieses gut laufenden Songs gepfändet würden. Deshalb fand er es clever, die Autorenschaft auch für die Musik seiner Frau Tina zuzuschreiben, um damit den Zugriff des Fiskus auf die Tantiemen zu verhindern. Im Songtext von Nutbush City Limits macht sich Texterin Tina über das 200-Seelen-Kaff Nutbush, wo sie aufwuchs, ein wenig lustig mit einer Mischung aus Ironie und Sarkasmus. Denn das Kaff Nutbush City zu nennen, das kann nur ein Witz sein. Sie beschreibt ihr Heimatdorf als Ort der sehr limitierten Möglichkeiten. Ein Kirchenhaus, ein Spritzenhaus, ein Schulhaus plus Nebengebäude, das ist alles in Nutbush am Highway Nummer 19. Die Leute halten ihr Kaff sauber. Es gibt ein striktes Tempolimit, Alkoholverbot, Motorradverbot und wenn du erwischt wirst, gibt's Knast. An Wochentagen gehst du aufs Feld arbeiten und am Sonntag gehst du in die Kirche. So geht es zu im kleinen alten Nest Nutbush in Tennessee. Man nennt es eine ruhige alte Gemeinde, eine Ein-Pferd-Stadt. Man muss aufpassen, was man in Nutbush anstellt. So heißt es im Text. Tina Turner sang mit aller Kraft gegen die Limitierungen von Nutbush City Limits an und Ikes verzerrte E-Gitarre zerrte nicht minder an den engen Limits.
Schoolhouse, outhouse, on highway down the
Tina Turner schrieb den Großteil des Textes, von Ike Turner stammt die Musik. Tina Turner war eine fantastische Sängerin, aber tatsächlich keine Songschreiberin. Sie spielte auch kein Instrument. Im Interview zu ihrem Soloalbum Wildest Dreams äußerte sie sich im April 1996, auf welche Weise sie an der Auswahl und den Studioaufnahmen der Songs beteiligt ist.
Choosing rewriting some of the songs that had a few lines that wasn't. Sometimes it just didn't follow through. The story really gets you and you get involved and then one line doesn't make sense or a whole sentence doesn't make sense. And some of the arrangements. I'm always a bit involved with the arrangements and the words with the songwriters. Mm-hmm. So I know someone could say, well, then why don't you write? Because I'm not a songwriter. But I know when a song isn't right because I'm that professional as a singer to know the difference.
An der Auswahl und am Überarbeiten der Songs sei sie beteiligt, sagte Tina Turner. Manchmal würden einzelne Worte oder Textzeilen für sie nicht stimmen oder am Arrangement sei etwas nicht richtig. Deshalb sei sie beteiligt am Text und an den Arrangements gemeinsam mit den Songschreibern. Sie selbst sei keine Songschreiberin, aber sie würde wissen, wenn etwas nicht stimmt. Darin sei sie professionell als Sängerin, um zu wissen, was den Unterschied mache. Natürlich wusste sie am besten, was zu ihrer Stimme passt und welche Art von Songs und Textthemen zu ihrer Persönlichkeit passen. Insofern konnte sie eine klare Entscheidung treffen, als das Songwriter-Team Terry Britton und Graham Lyle ihr einen Song anboten zum Thema weibliche Anziehungskraft und deren Wirkung auf den typischen Mann. Das passte bestens zu ihr. Im Text des Songs Typical Male aus ihrem Erfolgsalbum Break Every Rule von 1986 heißt es: Hallo, Anwalt, sag mir, was ich machen soll. Ich glaube, ich verliebe mich gerade in dich. Bring mich vor meinen eigenen Gefühlen in Sicherheit. Kannst du mir nicht ein paar gute Ratschläge geben, wie ich mein Privatleben in den Griff bekomme? Ich bin sicher, wir können da ins Geschäft kommen. Ich gebe zu, ich bin verrückt nach Männern, die etwas in der Birne haben. Aber bei dir hat es nichts mit deinem Verstand zu tun, dass mein Herz so für dich fühlt. Alles, was ich will, ist eine kleine Reaktion. Wenigstens so viel, dass ein kleiner Ausschlag zu spüren ist. Ich setze doch nur meine weiblichen Reize ein gegenüber einem typischen Mann. Man sagt, du könntest das mit dem Besten aufnehmen. Aber wenn ich mit dir zusammen bin, dann bist du nicht anders als der Rest. Komm, leg mal deine Bücher zur Seite, leg Anzug und Krawatte ab, öffne dein Herz und lass mich rein. Ich nutze nur meine weibliche Anziehungskraft auf einen typischen Mann.
Won't you give me some?
Tina Turner und ihre weibliche Attraktivität, ihre Anziehungskraft und ihre Wirkung auf den typischen Mann. Sie spielte ganz selbstbewusst mit ihrer sinnlichen Ausstrahlung und nutzte sie selbstbestimmt in ihrem Sinne. Für viele Frauen in ihrem Alter war Tina Turners emanzipierter Umgang mit ihrer Weiblichkeit und Attraktivität eine Art Befreiung. Sie gilt als Pionierin des Female Empowerment. Aber Tina Turner ließe sich nicht im Geringsten reduzieren auf ihre sinnliche Wirkung auf Männer. Sie war eine Persönlichkeit, die sich zum Beispiel auch für Geschichte interessierte, für Spiritualität, Meditation, auch für Homöopathie. So hatte sie gelernt, Leid auch als eine Art Krankheit des Körpers und der Zellen zu verstehen und auch entsprechend zu behandeln. Im Interview zu ihrem Album Wildest Dreams von 1996 sagte sie:
Well, I have been involved with spirituality for, I'm going to say, nearly 15 years now. And it started with meditating of Buddhism and also getting healthy in the body. That's so important, removing toxins. It's so hard for us because we're used to eating one way and we have no idea how much the body is collecting from our normal foods. It's not that I'm a health fanatic, but I'm very aware now of there comes times to clean out, just totally let the body have a rest. And all of that helps to make decisions and what to do when you have heartbreak. And I think it's a very strong meditation is needed because the organ of the heart is a different one. If you see somebody and love them, nothing can stop it. You know what I mean? It's people say, oh, I can control it. Not if you're really in love, because it's not something that you can stop on a spot. It has to wear itself out like color. And then there needs to be some treatment for this. And my recommendation for it is just to meditate and try to get through it yourself. It's a very personal strategy that one must apply to themselves to get rid of it. I think it's a very personal thing because you can't tell. You can't tell a friend or someone some things. It's just some things you have to work out to help. And I think that's what heartbreak needed. And I think that's what John Waite needed on this this particular song, Missing You. It's so real, though. It's just so real.
Ich beschäftige mich mit Spiritualität seit etwa 15 Jahren. Das begann mit Meditation und Buddhismus. Und dazu gehörte auch die Beschäftigung mit Körper und Gesundheit. Das ist so wichtig, Gifte auszuleiten. Man glaubt gar nicht, wie viel Schadstoffe wir täglich über die normale Nahrung zu uns nehmen. Ich bin kein Gesundheitsfanatiker, aber ich achte sehr darauf, dass Reinigungsprozesse stattfinden, dass der Körper seine Ruhe- und Erholungsphasen hat. Und all das hilft, Entscheidungen zu treffen, wenn man schweren Kummer hat. Ich glaube, gerade dann ist eine tiefe Meditation hilfreich, denn das Herz als Organ ist ja wieder etwas anderes. Wenn du jemanden siehst und dich verliebst, ist das nicht zu verhindern. Leute sagen zwar, sie hätten das unter Kontrolle, nicht aber, wenn man wirklich liebt. Das ist nichts, was man auf Kommando abstellen kann. Es muss ausgetragen werden und bedarf einer bestimmten Behandlung. Meine Empfehlung bei Kummer ist, zu meditieren und zu versuchen, durch das Gefühl hindurchzugehen. Das ist eine ganz persönliche Strategie, die man selbst für sich anwenden kann, um etwas loswerden zu können. Bestimmte persönliche Dinge kann man nicht mit Freunden klären. Die muss man mit sich und in sich selbst bearbeiten. Nur das hilft bei schwerem Kummer. Und ich glaube, das wäre es gewesen, was auch John Waite geholfen hätte bei seinem speziellen Problemsong Missing You, obwohl es ja so wahr ist. Mit dem Song Missing You, geschrieben von John Waite, geht Teil 2 der Tina Turner Hommage im Kramladen mit Volker Rebell zu Ende.
Every time I think of you, I always catch my breath. And I'm still standing here, and you're miles away. And I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile.